Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu Geek Talk 2913, der eigentlichen 28. Folge des Geek Talks im Jahre 2013. Heute Abend wieder in voller Frische mit dabei der Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend und im anderen Ende des Landes, nee, nicht ganz, noch ein bisschen weiter weg, der Martin, einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend, Tobi. Ja, du sympathisierst hier ja mit der Schweiz.
Ja, irgendwer muss das ja tun, ne?
Länderübergreifend, genau.
Ja, wir denken europäisch.
Genau, der europäische Tech-Podcast. Besten Dank, Holgi. Ja, wollen wir doch gleich mal jemanden glücklich machen zu Beginn der Sendung. Nehmen wir das unter Nachtrag. Wir haben in der Folge 2713 eine Elekom-Hülle verlosen dürfen. Tobi?
Genau, die kleine, kompakte, naja, klein ist sie nicht, 15 Zoll geeignet. Und wir haben einen Gewinner gezogen am Anfang der Sendung oder vor der Sendung, in der Pre-Show sozusagen, in der Offline-Show, hätte ich bald gesagt.
Und Random.org, sei Dank.
Genau, und gewonnen hat der Nachtzug, der Ralf. Und wir werden Kontakt aufnehmen, sagen wir es mal so.
Genau, solltest du das vorher schon hören, darfst natürlich auch du uns schreiben, aber wir werden auf jeden Fall dir eine Mail schreiben.
Obwohl ich ja schon immer mal sagen wollte, melden Sie sich nicht, wir melden uns.
Also, du darfst dich nicht melden, lieber Ralf, aber besten Dank für deinen Kommentar und ja, viel Spaß mit der Hülle, würde uns natürlich freuen, wie du sie findest. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch einen Audiokommentar. Ich glaube, du bist ja auch so ein Audiophiler. Zumindest hörst du einige Podcasts.
Ja, aber ein Feedback würde uns schon sehr weiterhelfen, ob das Produkt wirklich so toll ist, wie ich es empfinde, oder ob es ihm gar nicht gefällt. Oder wie gesagt, so ein bisschen Feedback zum Elekom-Produkt wäre uns ganz lieb.
Dann haben wir den weiteren Nachtrag zu unserer Passwort-Sonderfolge. Eine beliebte Folge, die auch ich immer wieder gerne weiterreiche, wenn ich irgendwelche Leute höre oder irgendwie von irgendjemand höre oder auf Twitter lese oder sonst wo, dass sie irgendwelche Probleme mit gehacktem Passwort oder sonst was haben und dann ein bisschen nachfrage, ja, wie schaut es denn aus? Wie hast du gewählt? 1, 2, 3, 4? Oder ist es doch A, B, C, D? Und meistens liege ich nicht mal ganz so falsch und da lege ich immer diese Folge den Leuten ans Herzen. Und da habe ich vor kurzem einen Beitrag beim Online-PC, ein Schweizer Computermagazin. Ich weiß nicht, gibt es das bei euch auch?
Sagt mir jetzt so nichts, ehrlich gesagt.
Ist halt die andere Seite, Windows.
Aber gut, kein Wunder.
Ja, auf jeden Fall haben die einen kleinen Beitrag geschrieben zu iPIN. Gibt es ja auch für iOS, sprich für iPhone und iPad und fürs OS X. Und die kann neu auch die Windows-Version mit der Mac-Version synchronisieren. Was vielleicht für den Hardcore-Windows-User, der zwischendurch mal ein iPhone, iPad oder ein Mac, was kann man da, Air oder Mini oder was auch immer hat, sicherlich von Vorteil sein.
Ja, denke schon, ja.
Auf jeden Fall, die gibt es ähnlich wie KeePass kostenlos, wenn man nicht unbedingt gleich OnePassword kaufen möchte. Mhm. Oder sowas. Für diese Dinge. Also auf jeden Fall, wir verlinken das Ganze, nachschauen und ja, Passwort, das sollte immer gut gewählt sein.
Stimmt.
Dann haben wir die Steuern. Wie heißen die Dinger schon wieder? Tobi, du hast mir vorher gesagt, ich habe es schon wieder vergessen.
Du meinst die Urheberrechtsabgabe.
Genau, ja. In der Schweiz gibt es ja die auf Smartphones, auf seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr jetzt neu auch auf den Smartphones und iPads schon iPhones schon länger. Und seit diesem Jahr, seit dem Juni, sind iPads, natürlich auch andere Tablet-Geräte, auch davon befallen. Heißt, ab Juli, wenn ihr ein iPad kauft, kann sein, dass es ein bisschen teurer ist.
Befallen, das hört sich an, als ob da ein Virus drauf ist.
Ja, so Swisa und wie heißt die bei euch? GEMA?
GEMA, genau, ja.
Genau, das ist auch fast wie ein Virus, oder?
Ja. Will man sich den Tag versauen, dann... Naja, okay. Ich möchte jetzt nicht weiter ausholen zum Thema GEMA.
Genau, wer weiß, wer da NSA mithört. Auf jeden Fall, das sind vom kleinsten iPad Mini sind das bei 3 Franken bis zum größten iPad 4 LTE 16 Franken. Es ist nicht die Welt, aber es ist etwas, was Apple in dem Fall auf die Kunden weitergibt, also nicht von sich aus bezahlt.
Ja gut, das hätte mich jetzt auch gewundert.
Mich auch. Vor allem haben sie es bei den anderen Devices nicht gemacht, iPod und iPhone, dann wäre das auch was ganz Neues.
Ja, ich meine, Apple hat es auch gar nicht nötig, Preise zu senken. So 150 Euro Tablet-Preissenkungen, das macht ja gerne Microsoft, aber Apple macht sowas ja nicht.
Ausverkauf.
Ja, ich meine, Rudis Restaurante, alles muss weg, ne?
Sie müssen weg, sie müssen raus, genau. Apropos weg und raus, Find My iPhone, nutzt du das?
Ja, natürlich.
Ja, hast du es schon mal gebraucht?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank nicht. Ja, wir hatten es schon mal brauchen dürfen, als meine Frau letztes Jahr nach Mallorca ging, war plötzlich das Smartphone weg und wurde dank Find My iPhone dann wiedergefunden bei einem netten Herrn, der nicht ganz so saubere Absichten damit hatte. Auf jeden Fall, Sony-Nutzer, nur als kleiner Hinweis, ja. Sony Xperia Smartphone-Nutzer können seit diesem Monat auch einen ähnlichen Dienst nutzen, Find My Xperia quasi, oder Wo ist mein Xperia? Da könnt ihr das Gleiche machen wie bei Find My iPhone und da Messages zuschicken, das Smartphone losheulen lassen oder auch sperren, also fernlöschen.
Okay.
Sicherlich eine sinnvolle Geschichte, denke ich.
Ja, denke ich doch auch.
Genau, also solltet ihr Xperia Smartphones nutzen, ab Jahr 2012 sind ziemlich alle Modelle geeignet für den Dienst. Bitte einrichten, weil ja, bringt euch euer Smartphone je nachdem auch wieder zurück, wenn es dann mal gestohlen wird oder verloren geht.
Ja, also Garantien gibt es natürlich nicht, aber ist natürlich sehr viel höher die Chance, das dann wieder zu bekommen, als wenn man grundsätzlich diese Option nicht aktiviert hat.
Auf jeden Fall.
Hört mehr Geek Talk.
Tobi, du hast ein Video der Woche gefunden. Wie war das mit keiner fixen Kategorie?
Naja, im Moment laufen mir wirklich, also sagen wir mal so, mir persönlich gefallen die Videos sehr gut. Ob es natürlich die Hörerschaft geschmacklich trifft, sagen wir es mal so, kann ich jetzt nicht beurteilen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn es gerade zu dieser Kategorie mal so ein bisschen Feedback geben würde in Form von Kommentaren jeglicher Art, schriftlich, auditiv, wie auch immer. Weil ich habe ein doch, denke ich, sehr interessantes Video gefunden, was gerade die Mac-User unter uns wohl freudig stimmen wird. Hier geht es um Mac-Tuning und um MacBook Pro-Tuning, um genau zu sein. Die ältere Generation der MacBooks hatte ja noch die Möglichkeit, mit optischen Datenträgern zu arbeiten. Und die meisten Leute haben die Chance ergriffen, den optischen Datenträger rauszuwerfen und das durch ein zweites Festplattenlaufwerk zu ersetzen. Das war so die normale Möglichkeit. Das heißt, man hat dann dementsprechend ein SSD eingesetzt und hat den Platzhalter für das optische Laufwerk ersetzt durch die alte Festplatte, so dass man quasi eine traditionelle Festplatte hatte und eine SSD oder das SSD-Laufwerk hatte. Das war so die weit verbreitetste Lösung. Aber mittlerweile sind die SSD-Preise ja in vernünftigen Kategorien oder vernünftigen Preiskategorien angekommen, so dass man, denke ich, es mal wagen könnte, zwei SSD-Laufwerke zu verbauen. Und das hat auch dementsprechend derjenige getan, der dieses Video aufgenommen hat und hat seinen MacBook richtig getuned, hat zwei hochwertige SSD-Laufwerke, also sehr hoch performante Laufwerke dort eingebaut, zweimal 480 Gigabyte und hat die ins RAID, in einen RAID-Verbund geschaltet, also in einen Stripe-Modus und hat das Ganze jetzt mal so ein bisschen präsentiert, wie er das gemacht hat. Die Performance ist nach meiner Meinung für so ein MacBook grandios und hat mal vorgestellt, was man aus einem MacBook der älteren Generation noch alles so rausholen kann in Form von Tuning. Und es ist sehr beeindruckend, das Video.
Auf jeden Fall. Das macht Spaß, das anzuschauen, wie das wirklich, wie hast du es so schön geschrieben, Nerdporn.
Ja, irgendwie. Es ist grandios. Also ich bin begeistert. Nicht immer gleich wegschmeißen, die älteren Geräte, sondern SSD reinstecken und dann hat man noch ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre noch Freude an etwas älterer Hardware.
Das ganze Video ist wie immer verlinkt in unseren Shownotes auf www.geektalk.ch.
Genau.
Im letzten Jahr kam ja das Nokia Lumia 920 raus. Ich glaube, du hattest das auch mal im Test?
Ja, ich hatte das auch ein paar Wochen im Test und war eigentlich von der Verarbeitung, von Design, von der Haptik sehr angetan. Nur mit dem Betriebssystem habe ich ein bisschen gefremdelt. Okay, das hat mich dann nicht so überzeugt, aber die Verarbeitungsqualität und sagen wir mal so, war doch sehr überraschend gut. Und das konnte
Nokia, ja.
Das konnte Nokia schon immer, also hardware-technisch, also von der Qualität oder von der Verarbeitungsqualität gute Produkte bauen, das hatten sie ja schon immer drauf. Und sie sind halt die falschen, nach meiner Meinung, die falschen Wege gegangen, sich mit Microsoft zu verheiraten, war nicht der beste Weg.
Das ist, werden wir sehen über die nächsten Monate, Jahre, wie das da weitergeht. Aktuell ist wirklich nicht unbedingt der ideale Partner, wenn man so die Zahlen anschaut, aber ich finde auch das Betriebssystem, wie du ja weißt, gefällt es mir mit ein paar Ecken, Kanten, das noch hat und einiges, was noch ausbessern darf, aber ich finde, es hat Potenzial, vor allem für Leute, die sich nicht unbedingt mit iPhone anfreunden möchten. Besser als Android auf jeden Fall.
Ja gut, in diesem Fall muss ich dir recht geben, ja.
Gut. Gut, eben vor circa ein, zwei Wochen ist zumindest hier in der Schweiz der Nachfolger, das Lumia 925, gestartet. Ich glaube, Deutschland war auch etwa in dem Start-Range drin. Vorgestellt hatten sie es ja schon ein bisschen vorher. Und das musst du dir unbedingt mal anschauen, weil hardware-technisch haben sie da einiges nochmals dazugegeben.
Ja, ich glaube, ich muss es mir dann nochmal antun, ja.
Es hat für mich einen wirklichen Negativpunkt. Ich bin überhaupt kein Fan von AMOLED-Screens. Die Farben, die Farbtreue, das widerstrebt mir einfach, das extrem Knallige. Und ich habe auch ein Video darüber gemacht, die beiden nebeneinander, auch Bilder gemacht. Mir gefällt es einfach nicht, diese Art von Farb, wie es AMOLED hat. Hat aber den riesen Vorteil, dass AMOLED im Vergleich zum IPS-Screens, wie iPhone das unter anderem auch nutzt und eben das 920 hatte, viel dünnere Bauweise erlaubt. Und das Teil ist wirklich recht dünner und ist, glaube ich, 49 Gramm leichter. 49, ja.
49 Gramm ist schon mal eine Hausnummer, ne? Also das ist schon mal eine Menge.
Genau, es liegt aber dennoch immer noch recht gut so wie das andere recht in der Hand. Also man spürt, dass man was in der Hand hat. Es hat einen Metallrahmen bekommen. Und woher kennt man es? Die Antenne ist jetzt auch im Rahmen verbaut.
Oh oh.
Ich kenne da einen Kollegen, der sich die Haare rauft.
Ja, ja.
Aber sie haben doch in einigen Laborstests gemacht und so einen iPhone-Effekt konnten sie nicht ausmachen, wie man es von daher kennt, also diesen Abwirkmechanismus, mal nicht in diesem Umfang.
Okay. Ja, ich meine, gut, denn wenn es diesen iPhone-Effekt geben würde, dann hält der Kollege das Gerät falsch.
Stimmt. Man müsste die Typen mal fragen, wie sie das Ganze gehalten haben.
So sieht's aus.
Was ich aber bemerkt habe, ist, dass ich viel schneller auf meine DR505, also auf die Netzwerkerweiterungen zugreifen muss. Und das habe ich auch bei einigen Tests von der Sendeleistung gehört. Die hat abgenommen in diesem Case, also mit Alu rundherum.
Okay.
Aber sonst ein wirklich extrem geiles Telefon. Sie hat auch eine Linse mehr, 6, wie glaube ich das neue iPhone ja auch, oder das neue, das 5er. Das aktuelle hat doch auch 6 Linsen drin, oder?
So viel ich weiß, ja.
Ja. Und es macht wirklich sehr, sehr gute Fotos.
Ja, Nokia ist ja überhaupt sehr kameraorientiert, sagen wir es mal so.
Genau, zu dem Thema kommen wir ja gleich noch. Was auch cool ist, ist die Smart, Nokia Smart Camera App, wo du solche Dinge hast, wie es BlackBerry im letzten Jahr vorgestellt hat, wenn eine Gruppe fotografierst und dann nicht alle gleichzeitig lachen, wo du da die einzelnen mehrfach Bilder machst und dann auswählen kannst, sodass schlussendlich dann jeder einigermaßen freundlich lächelt.
Mhm.
Und so Zeitrafferaufnahmen, er macht so innerhalb einer Sekunde, glaube ich, 10 Bilder. wenn ich es richtig im Kopf habe, und setze sie dann aneinander. Also wenn zum Beispiel einer auf dem Skateboard so ein Ollie macht, so ein Jumping, was hast du dann so fünfmal den Typ wie so in Einzelschritten drauf. Da kannst du ganz lustige Bilder machen. Mhm. Coole Effekte.
Klingt gut.
Auf jeden Fall ein Smartphone, das man sich anschauen sollte, wenn man Windows Phone möchte, natürlich, ist eines der besseren. Oder man wartet gleich noch, ich glaube September, August, September irgendwann, kommt ja das nächste, Tobi.
Ja, das nächste, ja, das geht bei Nokia wie das Brezelbacken. Und das ist ein Gerät, was mich im Moment eigentlich noch viel mehr reizt bezüglich der Kameratechnik, weil ich war eigentlich nie ein Freund, dass man jetzt extrem hochgezüchtete Kameratechnik in irgendwelche Smartphones reinkloppt, aber
16 Millionen Pixel.
Ja, aber bei dem Gerät, ich habe da so ein paar Videos im Internet gesehen von so ein paar Hands-on-Videos oder von so ein paar Präsentationsvideos, die auch auf der Präsentation in New York gedreht worden sind. Da bin ich doch etwas ins Grübeln geraten, ob nicht das Gerät vielleicht doch so ein zweites Smartphone für mich sein könnte.
Ein Windows Phone?
Ja, ein Windows Phone. Ich rede jetzt eigentlich mehr von der Kamera, die da verbaut ist, weil die haben da eine 41-Megapixel-Kamera reingesetzt. Nach meiner Meinung wurde diese Technik schon mal in dem PureView von Nokia verbaut. Das hatte aber halt auch ein Betriebssystem, was sich mehr oder weniger gar nicht mehr durchgesetzt hat, das Symbian.
Das Anna, genau, die alte Symbian.
Genau, und da habe ich mich damals auch gefragt, wieso knallen die so eine hochwertige Kameratechnik in so ein veraltetes oder abgekündigtes Betriebssystem rein. Und diese Kameratechnik wurde jetzt in Anführungsstrichen wieder recycelt und wiederbelebt und befindet sich jetzt im Nokia 1020. Und ein beeindruckender...
Verbesserte Version.
Ja, in etwas aufgebohrter Version. Und eine ganz beeindruckende Geschichte soll das neue Flashlight sein, also die neue Blitztechnologie, die dort verbaut worden ist. Sie haben da auch so eine Test-Arena aufgebaut in New York, wo dieses Gerät präsentiert worden ist. Da haben sie eine Breakdancerin tanzen lassen in einem recht dunklen Raum und haben dann dementsprechend so ein paar Handys verteilt, also die 1020er-Geräte, und haben dann gebeten, dass die Pressekollegen da ein paar Aufnahmen machen, und da gab es dann auch ein paar Videos von dieser Veranstaltung, und das sah wirklich sehr gut aus, dass da ein Bildmaterial rausgeplumpst ist. Und es waren dann auch noch Kollegen da, die ein HTC One hatten oder ein iPhone etc., die dann eben die normalen Bilder gemacht haben, und dann haben die halt diese Bilder in Vergleich gestellt mit den Bildern, die halt mit dem 1020er gemacht worden sind, und das war halt sehr beeindruckend, was man da gesehen hat. Und die Kamera-App nennt sich jetzt Nokia Camera Pro, also die Software, die quasi die Kamera ansteuert und anspricht. Und das war doch eine, also was ich dann Screenshots von der Kamera-App gesehen habe, was man da so einstellen kann an ISO-Werten, an Verschlusszeiten etc., das ist schon sehr umfangreich für eine, in Anführungsstrichen, nur Smartphone-Kamera.
Kamera. Hm? Auf jeden Fall, das ist mehr eine Kamera mit integriertem Telefon. Aber nicht so, wie es jetzt Samsung macht, weil da ist ja wirklich so quasi, das ist ja wirklich irgendwie so ein, wie sagt man denn, Kompaktkamera, die irgendwie noch telefonieren kann. Aber hier scheint wirklich beides richtig ausgereift zu sein.
Ja, bei Samsung ist es ja auch so, dass die Bauform natürlich auch drunter gelitten hat, weil das Gerät ist ja auch relativ klobig.
Ja,
also ich
einen riesen optischen Zoom, der da noch, oder riesen, verhältnismäßig für ein Smartphone, riesen.
Ja, das natürlich müsste man fairerweise erst dann drüber sprechen, wenn man mal auch einen Vergleich hat zwischen so einem Samsung-Produkt und dem Nokia-Gerät, dass man halt diese beiden Produkte mal bildtechnisch vergleicht, wie die Bilder letztendlich aussehen.
Was ich noch interessant gefunden habe, sind 41 Millionen Pixel. Er macht immer beides. Also er macht einen Shot mit eben diesen voller Auflösung und einer Smartphone-gerecht, irgendwie 5 oder 8 Megapixel, wo er es dann abspeichert. das, wo du nachher gleich nutzen kannst, um über Facebook, über Twitter oder sonstige Instagram-Geschichten teilen kannst.
Finde ich eine gute Idee, weil es macht ja keinen Sinn, ein riesen aufgelöstes Bild irgendwo in Facebook reinzuschmeißen oder geschweige denn auf Instagram. Der würde das sowieso nicht schlucken. Der müsste sowieso noch irgendwie runterrechnen. Finde ich einen guten Ansatz, ja.
Auf jeden Fall, das erleichtert dir Zeit oder nimmt dir Zeit ab, wenn du nachher irgendwie 20 Sekunden warten musst, bis es runtergerechnet hat. Das macht dann auch keinen Spaß.
Richtig. Und es macht auch keinen Sinn, jetzt riesen Datenmengen jetzt durch die Gegend zu schicken, wenn man sie nicht unbedingt in dieser Auflösung benötigt.
Drosselkomm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf das Teil und freue mich, wenn ich es in den Händen halten darf. Ich bin sehr gespannt darauf, auf jeden Fall.
Aber Nokia geht jetzt ja relativ zügig mit ihren Modelländerungen oder mit ihren Modellzyklen vor, sage ich mal, ne?
Sie haben die 920er-Linie halbes Jahr, ja, ist das gegangen, circa. War November, Ende November, Anfang Dezember kam das 920er raus und das 25er jetzt, also 7 Monate nachher.
Finde ich ein bisschen zu schnell, persönlich.
Sie mussten, um Samsung nachhalten können. Und ich glaube, sie machen da auch, das 1020 ist kein Modell, das jeder nimmt, also das für jeden was ist. Sie haben ja auch noch diverse andere. Es gibt ja noch das 720er. Aktuell haben wir hier noch zwei liegen, das, was ist das, 620er und 820er sind so, wenn ich Budgetmodelle sage, klingt das fast abwertend, das sind sehr schnelle, aber kostengünstige Geräte. Und ich glaube, sie machen da einfach so ein paar Stufen von verschiedenen Devices.
Ja, okay. Du meinst also, dass das 1020er das High-End-Gerät darstellen soll?
Ich denke, das ist einfach wirklich eins für, ich hätte fast gesagt, für iPhonografen. Also für Leute, die fotoaffin sind. Mhm. Ist das sicherlich ein Device, was man wählen kann, denke ich. Und nicht für wirklich irgendwie so ein 12-Jähriger oder 13-, 14-Jähriger.
Ja, obwohl auch 13- oder 14-Jährige gerne Bilder machen können, sagen wir es mal so, oder gerne Bilder schießen.
Wollte ich gerade mich noch korrigieren, aber Preis her ist, glaube ich, irgendwas mit 600 irgendwas Euro angesetzt.
Ja, es ist natürlich...
Also auch nicht unbedingt ein Device, das man in diesem Alter schon sich selber verdienen kann oder wird.
Das ist wohl wahr, jedenfalls nicht im Normalfall, sagen wir es mal so.
Ja, nicht in allzu schneller Tempo. Auf jeden Fall großen Respekt an alle Jugendlichen, die sich ihr Smartphone selber verdienen, wollte ich noch sagen.
Ja, das finde ich auch.
Ja, zu denen habe ich auch gehört. Mein erstes hat auch 680 Franken, war übrigens auch ein Nokia.
Oh ja. Ich glaube, mein erstes Handy, da gab es noch gar keine Smartphones in dem Sinne.
Das war auch ein Handy, ja.
Mein erstes Handy war auch ein Nokia.
Ja, meins war 6210, glaube ich, so viel ich im Kopf habe. Das erste mit Kalender, das erste Telefon, also das erste mobile Gerät, das einen Kalender mit drin hatte.
Das 6210, das war doch so ein blaues Frontcover, was so im Licht etwas andere Farben dargestellt hat. Also das Cover war so
bis zu grün gehen, genau.
So ein Spezialeffekt, sage ich mal. Ja. Und das war damals, ich glaube, das war auch mein erstes oder mein zweites, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war extrem klein für die damalige Zeit.
Für die damalige Zeit, genau. Und so ein Stümmel, so eine Antenne. Da weiß ich noch, da habe ich mein Device damals gepimpt. Ich habe da so eine durchsichtige Antenne gekauft mit LEDs drin, die man aufschrauben konnte. Und immer wenn irgendwas reinkommt, dass irgendwelche Interferenzen gingen, hat das angefangen zu blinken.
Ja, die konnte man abschrauben, richtig.
Genau.
Da konnte man die tollsten Dinge drauf schrauben. Ja, das war noch Hardware-Pimpen, ja.
Das waren noch Zeiten.
Ja, ja.
Ja, dann möchte ich, oder hast du noch was zum Lumia 1020?
Nee.
Nicht? Ja. Auf jeden Fall werden wir sicherlich gerne wieder darüber berichten, wenn wir es dann eben beide in den Händen gehalten haben.
Ja, ich habe ja die Chance vertan. Ich habe ja die Einladung von Nokia leider abgelehnt. Naja, gut. Manchmal ist man etwas dämlich.
Ja, kann passieren. Ich habe es bewusst abgelehnt. Aber passt. Das nächste Mal, Tobi.
Ja, ja.
Dann treffen wir uns vielleicht mal.
Ja, das wäre vielleicht mal ein sinnvolles Happening, sage ich mal.
Auf jeden Fall. Ein Gadget, was ich euch noch näherlegen wollte, ist etwas, was ich schon länger habe, nicht darüber sprechen durfte und ab morgen darf, Also die Folge kommt ja morgen raus, von dem her passt's.
Wie, du hast ein iPhone 5S?
Psst, psst, das ist das andere, Tobi.
So.
Ich spreche vom iPad Mini 2. Ach nee, das war, nein, Mist.
Mann.
Holoclip, habe ich vor 1,5 Jahren den ersten vorgestellt, das, du kennst ihn ja auch, das 3-in-1-Linsen.
Ja, bin ich sehr mit zufrieden, tolles Produkt, ja.
Fischauge, dann gibt es ja Weitwinkel und Makroaufnahmen.
Obwohl ich gestehen muss, ich verwende eigentlich nur die Makrofunktion.
Fischauge am Anfang, weil es Spaß gemacht hat, irgendwie jedem das iPhone so knapp vor die Nase zu halten, damit die möglichst groß ist und so ein Quatsch. Aber wenn wirklich fotografieren, dann Makro, weil die ist wirklich genial.
Ja, das macht Spaß. Aber gut, ja. Man muss natürlich auch Makroaufnahmen lieben und mögen, damit man das diese Funktion zu schätzen weiß, sagen wir es mal so.
Und Holoclip hat im Frühjahr ein Case rausgebracht, weil vielfach habe ich auf das Review gehört, dass die Leute den Holoclip nicht gerne verwenden, weil sie zuerst ihr Case abmontieren müssen und dann noch den Holoclip drauf machen müssen. Und bis dann haben sie keine Lust mehr zum Fotografieren, was ich irgendwie auch verstehe. Und da hat Holoclip nachgedacht und mitgedacht und haben ein Case rausgebracht, wo ihr einfach oben links den Teil wegklappen könnt. Und da haben sie so schlau mitgedacht, dass das, wenn das Teil sich wegbiegt nach hinten, das genau auf der Höhe des Plus-Buttons, der Volumen, also von der Lautstärke ist. Und dann könnt ihr mit dem Case da drauf drücken. Ihr habt dann quasi wie einen richtigen
Auslöser.
Auslöserknopf, genau. Mhm. Und das finde ich saumäßig interessant, das Teil. Hat noch einen Aufsteck, wo ihr unten und auf der Seite, also ihr könnt das iPhone nachher auf ein Stativ wie ein, wie heißen die? Gorillapod oder wie heißen die Teil?
Ja, Gorillapod, Tripod oder wie auch immer.
Genau,
ja.
Tripod und ähnliche Geschichten schrauben könnt. Natürlich auch jedes andere Stativ, weil 1/4 Zoll Gewinde. Und das könnt ihr, wie gesagt, im Hochformat und im Querformat drauf schrauben. Und wenn ihr es im Querformat nutzt, hat es noch einen Blitzschuh, den ihr da weg rauspulen könnt und könnt dann sogar noch so einen LED-Blitz raufmachen. Ich finde das wirklich sehr interessant. Und dazu morgen auf Gadget Blaser ein Video und ein Review, wo ihr nachlesen könnt. Und jetzt kommen wir zu dem Gadget, was sie eben neu haben. Und das wird ab Ende Juli erhältlich sein. Und das ist ein neuer Holoclip, ein zusätzlicher Holoclip, der eine Telefoto-Linse hat, also mit einem optischen Zweifach-Zoom drauf, plus ein Polarfilter.
Aha.
Also für alle, die gerne Instagram irgendwelche Filter da anwenden, mit so einem Polarfilter kann man schon relativ viel, ich bin kein Fotoprofi, aber da kann man schon einiges rausholen bei bestimmten Lichtverhältnissen.
Mhm.
Und was ganz cool ist, der Clip könnt ihr zum einen am neuen Holoclip anmachen, nur der Polarfilter, also die normale iPhone-Linsen mit dem Polarfilter, oder den Polarfilter über das Telefoto-Objektiv stülpen. Und dann hat es noch einen Adapter mit dabei, wo ihr es auch auf den alten, also auf den 3-in-1, nicht den alten, sondern 3-in-1 Holoclip machen könnt. Zum einen auf der Seite des Fischauges, aber auch beim Weitwinkel könnt ihr es eben mithilfe dieses Adapters anbringen. Und das finde ich wirklich, wirklich richtig durchdacht, das Teil.
Okay.
Am besten schaut ihr das Video an, falls ihr nicht ganz nachgekommen seid, was ich euch hier erklären habe wollen.
Ich habe das schon verstanden. Aber gut, ich lebe auch so ein bisschen in dieser Holoclip-Welt, weil ich da einiges an Zubehör verwende, weil es einfach ein hochwertiges Zubehör ist für iPhone-Fotografie.
Ja.
Und es macht einfach Spaß, so noch ein bisschen mehr aus dem iPhone oder aus der iPhone-Kamera rauszuholen. Und mit diesem Zubehör ist mir das bisher definitiv ganz gut gelungen, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall, wenn man so deine Bilder anschaut, macht Spaß.
Ja, ja, obwohl so viele Bilder mache ich ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Aber
ist ein bisschen ruhiger geworden.
Ist ein bisschen ruhiger geworden, aber die Instagram-Follower werden trotzdem mehr, wundert mich.
Gut, ja, man kann ja auch die alten Bilder noch anschauen.
Also ja, das stimmt, ja, klar.
Ja. Das ist ja der Vorteil von dem.
Genau.
Auf jeden Fall eine geniale Linse, für alle iPhone-Ografen unbedingt anschauenswert. Und ich habe irgendwo, ich glaube bei Engadget, ich bin nicht mehr ganz sicher, habe ich ein Video gesehen, ein Interview mit dem Holoclip-Gründer oder dem Besitzer. Und da wurde er auch gefragt, was ich immer wieder gefragt werde, warum gibt es das nicht für mein HTC One, für mein Galaxy S3, für mein Nexus 4 und weiß ich nicht, was alles da noch so rumfleucht. Und da hat er gesagt, das ist ganz einfach, weil Apple macht ein Gerät, also gut, mit dem 5er zwei Geräte, und dem bleiben sie ziemlich treu und die Käuferschaft ist auch da und stabil. Und sie können sich nicht einfach auf irgendein Device stürzen und dann ist das irgendein Flop und dann sitzen sie auf vielen Entwicklungskosten und vor allem auch auf viel Hardware, die nachher nicht gebraucht wird.
Und bisher war es ja immer so, dass die Gehäuse normalerweise zwei Generationen gleich geblieben sind. Also 4 und 4S war im Endeffekt das gleiche Gehäuse.
Genau.
Und man könnte davon ausgehen, dass das 5er und das 5S auch identisch sein wird. Die Vermutung liegt nah, sagen wir es mal so.
Sehr nah, ja. Mhm. Wobei wieder einige aufschreien werden, aber das ist ziemlich sicher so, ja.
So, und deswegen macht es natürlich auch Sinn, Zubehör dafür zu entwickeln, da man natürlich lange das Produkt begleiten kann und somit auch einen langen Absatzweg hat oder einen kurzen Absatzweg, wie man es auch nennen mag. Also man kann halt viele Produkte absetzen und das ist natürlich auch, das deckt natürlich auch zumindest erstmal garantiert die Entwicklungskosten und man kommt relativ schnell in den Gewinnbereich. Und wenn man für so ein HTC One was produziert, die haben ja gesagt, die wollen jetzt ja jedes Jahr das Ding aktualisieren. Mhm. Und wahrscheinlich werden die dann natürlich auch wieder das Gehäuse verändern und dann kann man schon wieder eine neue Linse rausbringen und das ist irgendwo auch nicht mehr rechnerisch lukrativ für die Firma.
Genau. Und da der Heimmarkt Amerika ist von Oloclip, wenn man da ja Statistiken anschaut, wird ja aktuell das iPhone 4 und 4S vielfach noch um einiges mehr gekauft als gewisse Android-Devices. Und ja, dann geht man halt dahin, wo Geld machbar ist, weil irgendwie müssen die ja auch leben.
Ja.
Ja, Tobi, du bist traurig?
Im Moment nicht, aber ich weiß jetzt nicht, was du mir wieder erzählen möchtest.
Ach, dann mache ich dich kurz traurig. Nicht gerne, Tobi, auf jeden Fall. Ja, Thunderbolt, ein Leibthema von dir.
Oh ja.
Ja, jetzt hat doch Acer bekannt gegeben, dass sie in Zukunft keine Thunderbolt-Anschlüsse mehr verbauen werden, sondern nur noch auf USB 3.0 setzen werden.
Soll ich jetzt die politisch korrekte Antwort geben oder soll ich jetzt meine Fanboy-Meinung kundtun?
Wir machen beides, Tobi. Zuerst die politisch korrekte.
Okay, natürlich ist es schade, dass sich diese Technologie nicht plattformübergreifend etabliert. Da natürlich durch, wenn man also eine große Marktdurchdringung hat, natürlich auch die Preise irgendwann mal fallen werden, weil es kein Nischenprodukt mehr ist. Das heißt, wenn im PC-Bereich Platten irgendwann die Leute vor der Wahl stehen, ja, wollen sie jetzt eine Thunderbolt externe Platte haben oder wollen sie jetzt eine USB 3.0 Platte haben oder was auch immer. Das ist natürlich für die Schnittstellentechnologie allgemein okay, wenn man auf beiden Plattformen vertreten ist, ganz klar. Weil dann die Preise fallen, wie eben schon erwähnt. Mhm. Aber jetzt kommt die Fanboy-Meinung. Was geht mich der Windows-Kram an? In der Apple-Welt hat sich das Ding etabliert, in Anführungsstrichen etabliert. Da gibt es mittlerweile schon genügend Zubehör, auch wenn schon viele, viele jetzt wieder aufschreien werden, ja, es gibt auch noch gar nicht so viel Zubehör, die sollen sich mal etwas genauer umschauen. Es gibt eine Menge Hersteller, die mittlerweile Thunderbolt-Produkte im Sortiment haben. Natürlich nicht so exorbitant viel wie für USB 3.0, ganz klar. Aber es gibt schon viele tolle Produkte. Und mit der Thunderbolt 2 Technologie, die ja erstmals im neuen Mac Pro vertreten sein wird, denke ich, wird es im Apple-Bereich eine weitere Manifestierung des Standards geben. Und dann werden die anderen Geräte natürlich auch nachziehen. Ich gehe davon aus, dass dann auch die anderen Geräte wie iMac, Mac Mini etc. dann nach und nach auch die Thunderbolt 2 Schnittstelle bekommen werden im nächsten Update. Und das dann flächendeckend in allen Apple-Produkten Thunderbolt 2 vertreten sein wird. Und Thunderbolt 2 ist ja auch, oder besser gesagt, an Thunderbolt 2-Produkten kann man ja auch die 1er-Produkte anschließen. Es gibt ja eine Abwärtskompatibilität. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Thunderbolt eine feste Größe sein wird im Schnittstellenmarkt von im Apple-Schnittstellenbereich. Natürlich im High-End-Bereich, ganz klar, wo hohe Datenübertragungen gebraucht werden. Und nicht jeder Kunde, der mal ein Time Machine Backup irgendwo auf eine externe Festplatte schubsen wird, der wird sich eine Thunderbolt-Platte kaufen. Für den reicht auch eine USB 3.0-Platte. Aber für Leute, die wirklich große Datenmengen transferieren möchten, für die wird Thunderbolt die Schnittstelle der Wahl sein. Und deswegen ist mir das persönlich, das ist jetzt meine subjektiv gefärbte Meinung, persönlich scheißegal, ob die Windows-Leute in Genuss von Thunderbolt kommen oder nicht. Sollen sie doch glücklich werden mit dem USB-Kram. Ich habe Thunderbolt und ich freue mich. Klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist, war schon immer so, dass Apple modernere Schnittstellen hatte. FireWire war auch die bessere Schnittstelle gegenüber der damaligen USB-Technologie. Hat sich leider auch nicht im breiten Markt der PCs durchgesetzt. Es war auch mehr oder weniger eine präferierte Schnittstelle von den Macianern, FireWire. Und genauso ist es mit...
Aber gerne genutzt, ja.
Ja, gerne genutzt. Genauso ist mit Thunderbolt auch.
Interessant finde ich ja, dass viele Unternehmen sagen, wir nehmen eher USB 3, weil mit den neuesten Spezifikationen seien sie ja gleich schnell wie Thunderbolt. Ich bin dann gespannt, wie es ist, wenn dann die ersten Tests kommen mit Thunderbolt 2, weil da gibt es ja eine Verdopplung der Geschwindigkeit. Dann schaut USB 3 dann wieder ein bisschen anders aus der Röhre. Und wie MacPrime.ch berichtet, ist das Ganze ja aus Sicht von Intel ist es zufriedenstellend, wie sich der Markt entwickelt. Sie konzentrieren sich aktuell auf den High-End-Bereich und im nächsten Jahr wollen sie dann runtergehen, also auch auf die, wie sagt man, auf die bisschen günstigeren Geräte. Und in circa 5 Jahren, so viel sagt zumindest Intel, soll Thunderbolt auf ziemlich allen PCs sein. Obwohl, eben wie er selber auch schreibt, ist natürlich schwierig vorauszusagen, wie es in 5 Jahren aussieht. Die Technologiewelt lebt so schnell und da ist es schwierig mit so weit hinaus Prognosen, denke ich doch mal.
Ja, 5 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, aber gerade die Mac Pro-Nutzer wollen natürlich auch eine stabile und langlebige Schnittstelle von der Haltbarkeit der Geschichte haben, also jetzt nicht der Hardware, sondern der Langlebigkeit sozusagen oder der Aktualität haben. Und ich glaube, dass sich Apple bewusst für Thunderbolt entschieden hat im Mac Pro, dass man auch noch mit dem Gerät etwas länger arbeiten kann als mit jetzt irgendein, ja, was weiß ich, will jetzt hier keine despektierlichen Namen nennen, aber weil der Mac Pro-Nutzer an sich ist ja eigentlich ein Nutzer, der etwas länger mit seinem Gerät arbeitet. Genau. Als jetzt vergleichbare PC-Systeme.
Auf jeden Fall.
Ja, gut. Das ist meine Meinung zu Thunderbolt. Ich glaube, das war teilweise etwas polarisierend, aber manche Sachen müssen halt beim Namen genannt werden.
Das passt. Wunderbar. Und wenn ihr, liebe Hörer, eine andere Meinung habt oder Thunderbolt scheiße findet, Entschuldigung, nicht gut findet oder sonst irgendwas, die Politik oder warum auch immer, dass die so teuer ist, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau in welcher Folge, aber du hast mal ein bisschen erzählt, warum das Ganze auch ein bisschen teurer ist. Das ist natürlich alles eine Lizenzgeschichte und Intel macht ja hier, kannst du das nochmal kurz so spontan, nicht abgesprochen, wiedergeben?
Oh, ich möchte jetzt nichts Falsches wiedergeben, weil damals habe ich mich darauf vorbereitet, auf diese Geschichte und jetzt nicht. Und es ist ein Zertifizierungsmodell, was von Intel und von Apple halt vorgenommen wird, dass die Hersteller dementsprechend erstmal ihre Produkte einschicken müssen zu einem intensiven Test bei Apple. Also jedenfalls so wurde mir das mitgeteilt von Promise, die ja in dem Thunderbolt-Bereich eines der ersten Hersteller waren, die überhaupt RAID-Systeme, Platten auf den Markt gebracht haben und dass diese Produkte dementsprechend erstmal durch einen Zertifizierungsprozess bei Apple laufen müssen. Und diese Zertifizierung kostet halt auch etwas Geld. Und das muss halt natürlich auch alles wieder in den Verkauf mit oder in den Preis des Produktes mit einkalkuliert werden. Und deswegen haben wir so relativ hohe Kosten von Thunderbolt-Produkten, obwohl sie sich im Vergleich zur Anfangszeit schon stark normalisiert haben.
Genau.
Damals waren die Dinger noch sehr, sehr teuer. Und mittlerweile sind die Platten ja auf einen erträglichen Preis angekommen, sage ich mal.
Was ich damit noch sagen wollte, du hast damals angeschnitten, bei Thunderbolt, das ist dann mehr nicht von Apple-Seite, sondern von Intel-Seite, auch von Apple natürlich. Sie wollen da den Standard hochhalten, eben deshalb diese Tests, zum Schauen, ob die Produkte wirklich richtig laufen. Bei USB-Devicen hast du da keine solche, du hast zwar eine Richtlinie, woran du dich halten musst, aber es wird nicht so richtig geprüft und da kann sein, dass du manchmal nicht ganz so tolle Geschichten bekommst.
Ja, die Qualität der, die Übertragungsgeschwindigkeiten sollen bei allen Produkten relativ gleich sein.
Genau, das meinte ich.
Die Toleranzen sind da sehr eng.
Ja.
Und bei USB gibt es da, sagen wir es mal so, relativ große
Schwankungen.
Schwankungen, ja.
Ja. Gehen wir zur nächsten Schwankung. Samsung schwankt. Sie haben für Besitzer von Galaxy S3, S4 und vom Note 2 eine Marketingaktion geplant. Zum Start von Jay-Z, das ist ein Rapper. Ist das ein Rapper? Ich kenne den gar nicht.
Ja, irgendwie so ein
so
Mensch, der Musik macht, den wir jetzt nicht so kennen, sagen wir es mal so.
Genau. Auf jeden Fall haben die so einen Deal ausgehandelt, dass 1 Million Alben kostenlos downgeloadet werden dürfen von eben den genannten Smartphone-Besitzern. Und dafür hat Jay-Z eine 5 Millionen Dollar erhalten. Was wir eigentlich damit mehr sagen wollen, das heißt ja immer, den geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich glaube, im Internet ist das Ganze ein bisschen anders.
Ja, ich glaube, da bezahlt man, oder ich glaube es nicht, sondern ich weiß es, man bezahlt mit seinen Daten und ich gehe mal davon aus, dass Samsung sich da ein paar Kundendaten gekauft hat, sozusagen hintenrum.
Genau.
Durch die Brust ins Auge und naja, wie auch immer.
Wie hat unsere liebe Kollegin, die Nadine, geschrieben, kostenloses Jay-Z-Album überrascht Galaxy-Käufer mit Spyware. Bei Android wie auch bei Windows hast du ja einen Vorteil oder auch Nachteil. Das kann auch sehr nachteilig sein, denn du siehst, was die Apps für Zugriffe haben, schon beim Installieren schön aufgelistet.
Mhm.
Und da haben sie sich ein paar das Ganze ein bisschen genauer angeschaut. Neben GPS-Daten will man da auch Netzwerkzugriff, Zugriff auf deine Kontakte, also auf deine Freunde, das ganze Adressalbum, Kontaktdatei, auf deinen Twitter-Account und Facebook-Account. Und du kannst die Musik dir nicht anhören, wenn du nicht vor ein von Samsung vordefiniertes Tweet oder Facebook-Meldung raushaust.
Ist natürlich auch wieder eine Marketingstrategie.
Auf jeden Fall.
Das ist jetzt eine saubere, schöne, ästhetische Marketingstrategie ist das, da kann man jetzt drüber streiten. Passt natürlich zum Gesamtverhalten der Firma Samsung. Und mich wundert natürlich, dass sich der Musiker für solche Dinge hergegeben hat. Ich kenne ihn jetzt so nicht. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie sonst sein Verhalten ist etc. Aber bei 5 Millionen war ihnen das wahrscheinlich dann auch egal, weil da standen die Dollarzeichen wohl in den Augen.
Ist leicht verdientes Geld. Er hat ja nicht viel damit zu tun.
Ja gut, er gibt natürlich seinen produzierten Content ab. Ne? Aber den hat er ja auch recht gut bezahlt bekommen.
Eben, genau. Aber das soll nur so ein kleiner Einblick sein in das nächste Thema. Tobi, du hast einen Podcast entdeckt?
Ja, es ist... Es sind zwei überraschende Dinge an diesem Podcast, die ich jetzt erstmal kundtun möchte, weil das erste ist, dieser Podcast ist 15 Jahre alt. Viele denken, dass es vor 15 Jahren noch gar keine Podcasts gab, aber das ist ein Podcast aus den Anfangszeiten der Podcast-Geschichte. Und das ist nämlich das Chaos Radio mit der Ausgabe 34. Und da geht es um das Thema Kryptographie und Privatsphäre. Und diesen Podcast sollte man sich wirklich ganz in Ruhe und detailliert anhören. Da geht es um NSA, um Echolon, um Datenbanken, die dort erstellt werden von der Telekom. Da gibt es eine spezielle Terra-Datenbank, wo damals schon die ganzen Verbindungsdaten gesammelt werden. Da geht es um die Einführung des digitalen Netzes. Damals war ISDN gerade so gehypt oder ganz
das Maß aller Dinge.
Das Maß aller Dinge, genau. Und warum ISDN überhaupt, warum ISDN überhaupt eingeführt worden ist, da geht es mehr darum, um die Erfassung der Daten und die Komfortdienste, die natürlich dem Kunden präsentiert worden sind, waren quasi die offiziellen Gründe, um das Produkt auch verkaufen zu können, aber was dahinter liegt, ist halt viel interessanter. Und was die werten Kollegen vom Chaos Computer Club in diesem Podcast präsentieren und in dieses Szenario, was sie schon vor 15 Jahren aufgezeichnet haben, das spiegelt genau das wider, erschreckenderweise, was wir heute haben. Es ist so detailliert über diese ganze NSA-Geschichte berichtet worden und ich möchte nochmal wiederholen, das war vor 15 Jahren, dass ich da wirklich nur mit offenem Mund vor meinem Podcast-Empfänger gesessen habe, wo ich mir diesen Podcast angehört habe und wirklich erstaunt war, was für ein Insiderwissen damals schon, über diese ganzen
Machenschaften
vorhanden war und dass der NSA damals schon extrem aktiv war und dass es so lange gedauert hat, bis überhaupt wirklich alles so offiziell, in Anführungsstrichen offiziell, ans Tageslicht gekommen ist. Also wirklich ein Tipp, jeder sollte sich mal diese Ausgabe wirklich aufmerksam anhören. Erschreckend.
Vor 15 Jahren, da gab es ja das Internet, also zumindest in der Masse, noch nicht wirklich.
Ja, es war 1998. Man hört natürlich auch in der Podcast-Qualität oder in dieser Audioqualität, dass es schon etwas älter ist, ganz klar.
Der Inhalt ist ja wichtig, nehme ich an.
Der Inhalt ist wichtig und sehr interessant, wirklich.
Wow, gut. Da bin ich gespannt. Ich hatte es heute nicht geschafft, noch reinzuhören. Das werde ich definitiv nach dem Veröffentlichen noch kurz mal reinhören. Obwohl, irgendwie, als du erzählt hast, hatte ich schon Gänsehaut. Sagt man das bei euch so?
Ja, das sagt man bei uns auch.
Ja, gut.
Ja, also man sollte wirklich nicht extrem paranoid sein, weil wenn man sich das angehört hat, dann setzt man sich zwei Aluhüte auf.
Wenn man dann ein bisschen nachstudiert, wie heute die Technik ist, man hat immer Smartphones dabei, man hat überall Internet, fast.
Ja, und es ist erschreckend, wie extrem modern damals schon die Abhörtechnologie vorhanden war von den Unternehmen, von den Telcos und auch von der staatlichen Seite, was da alles schon getan worden ist vor 15 Jahren. Ein Mitschneiden und Auswerten von dementsprechenden E-Mails oder von Newsgroup-Einträgen. Newsgroups waren damals sehr beliebt zu der damaligen Zeit und da wurden auch ein paar Fälle in diesem Podcast über ein paar Fälle berichtet, wo auch die staatlichen Behörden einfach mit in Newsgroups mitgelesen haben und dementsprechend auch Aktivisten aus dem Chaos Computer Club Umfeld permanent überwacht haben. Und erschreckend, was da alles so passiert ist. Sehr erschreckend.
Wenn man dann noch bedenkt, dass ein aktuelles iPhone, oder besser nicht aktuelles, ein iPhone 4, aktuelles Gerät, mehr Leistung hat als ein Rechner damals. Und wenn man bedenkt, was die Supercomputer, die eben solche Organisationen nutzen, heute für Leistung haben, dann weiß man ein bisschen, was die vielleicht machen können.
Richtig.
Genau. Ah, anderes Thema. Da wird es mir sonst anders. Dann gehen wir doch zum nächsten Thema. Einige unserer Hörer haben sicherlich Ferien, sind in die Ferien gegangen, irgendwo weggeflogen, nicht gerade die Balkonin oder so. Wie ist das bei euch? Wie grüßt ihr eure zu Hause gebliebenen? Wie machst du das, Tobi?
Tja, ich fahre gar nicht erst in Urlaub, ich bleibe gleich da.
Da haben wir was gemeinsam.
Ich kann mir keinen Urlaub leisten, ich muss ja hier dieses wunderbare Podcast-Programm mitgestalten, also kann ich nicht in Urlaub fahren.
Gibt er einfach dem Tobi nicht frei, so fies. Es gibt von der Bitkom eine Statistik über Deutschland, hat mich irgendwie überrascht, irgendwie auch nicht. 52% der Grüße gehen via Post, also Brief und Postkarten meist. Die machen immer noch recht Umsatz, sehe ich gerade. Dann gehen 27% und 25% via Telefon und SMS. Ja, dieses SMS gibt es immer noch. Und dann kommen erst E-Mail, soziale Netzwerke und App wie WhatsApp etc. mit 16% und 15%.
Mhm.
Hättest du das so erwartet?
Nee, eigentlich relativ gut verteilt, auch schon in die moderne Welt hinein, ne?
Ja, doch. Also es sind nicht nur die Nerds und Geeks, gut, eben die gehen meist ja nicht in die Ferien, sondern auch die breite Masse, die E-Mail, soziale Medien wie Facebook und so Sachen nutzen, WhatsApp und IO und iMessage und das Ganze.
Ja, es ist doch verwunderlich, ne?
Mhm. Auf jeden Fall.
Sind wohl schon mehrere Leute im 21. Jahrhundert angekommen, als wir uns das so vorstellen.
Genau. Muss ich mal recherchieren, ob es darüber auch irgendwie für die Schweiz was gibt. Wäre noch interessant zu wissen, ob wir das mehr oder weniger nutzen. Gleich mal auf die To-Do-Liste. Dann haben wir noch was Kleines zum Schluss, eine Verlosung. Diesmal von der ich erzählt habe.
Ach, jetzt doch, jetzt darfst du auch mal.
Ja, ich war jetzt schneller.
Mist.
Kann passieren. Auf jeden Fall, Kawai, wer den Gadget Blaser Blog liest, hat schon das eine oder Mal ein Produkt von Kawai gesehen. Die machen Hüllen für iPhones, für iPads aus Leder. Und wirklich schön und vor allem qualitativ hochwertige. Und da habe ich drei Stück bekommen. Zweimal für ein iPad Mini. Und da dürfen sich jetzt iPad Mini-Besitzer freuen. Ich werde das Review auch verlinken, damit ihr sehen könnt, was es ist. Ist eine aufklappbare, wie sagt man, fast Business-Hülle, die ihr das iPad aufklappen könnt. Auf der linken Seite habt ihr einen Kugelschreiber und Tablet-Stift, der mitgeliefert wird. Und drei Fächer für Visitenkarten. Plus ein großes Fach, wo ihr irgendwie A4-Blatt halbiert reinpacken könnt.
Sieht gut aus, ja, gefällt mir.
Also ich habe es schon für das Große, für das iPad 2 gehabt und das eigentlich auch sehr viel im Einsatz und eben jetzt für das iPad Mini noch bekommen. Ich liebe das Teil, das ist wirklich genial. Und da hat uns eben Kawai das zur Verfügung gestellt und wie wollen wir es machen? Wieder mit Kommentare?
Ja, ich denke, das ist am einfachsten.
Dann würde ich doch sagen, alle iPad Mini-Besitzer oder auch Freundinnen von iPad-Besitzern, dürfen sich da gerne melden und einen Kommentar hinterlassen.
Ja, ich sehe gerade, du hast da zwei Farben getestet. In welcher Farbe verlost du das?
Das Schwarze.
Das Schwarze, gut. Das wäre vielleicht auch noch eine wichtige Information für die Hörerschaft.
Dankeschön für den Mitdenken, Tobi.
Ja, ab und zu, dann klappt das auch mal.
Auf jeden Fall, würde ich doch sagen, lass mir das eine Woche belaufen.
Wie immer, zur nächsten regulären Sendung.
Ach stimmt, da war doch was. Ja. Du machst den Leuten Hoffnung, dass nächstens...
Nee,
Quatsch. Also bis zur nächsten regulären Folge werden wir das laufen lassen und dann wird wieder random.org entscheiden, wer das hier gewinnen darf.
Ich meine, es könnte ja auch sein, wir machen eine Sommerpause. Ne? Ich meine, ist ja alles möglich.
Ach, Sommerpausen, da war doch was.
Ja, genau.
Genau. Nee, passt. Dann würde ich doch sagen, wünschen wir unseren Hörern, wenn sie in den Ferien sind und uns dennoch anhören. Würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns das kommentieren würdet, wo das ihr uns hört. Schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wenn ihr uns hört. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.